Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Okay, hi, ich liebe Pizza. Ja. Und ich liebe meinen Hund Tito.
Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Genau genommen bei der ersten Folge nach der einmonatigen Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, euer Sommer war besser als meiner. Der war nämlich eher, also wenn ihr mein letztes Update gehört habt, dann wisst ihr, dass ich nicht unbedingt gerade eine gute Zeit hatte. Aber ich hoffe, euer Sommer war besser. Und wie auch vor der Sommerpause möchte ich gleich mal den Beginn der Folge dazu nutzen, meinen neuen Patrons, also meinen neuen Steady-Supportern zu danken. Das sind diesmal relativ viele, was mich sehr freut. Es liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt einen Monat keine Folge mehr rausgebracht habe und deshalb einiges zusammengekommen ist an neuen Mitgliedern. Also vielen lieben Dank an Katharina, an Jula, an Karin, an Christoph, an Raffaela, an Martina, an Karina, an Maria, an Corina, an eine User oder einen User oder eine Userin, der die sich Merkan von Hyazinthe nennt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht der echte Name ist, aber besten Dank auch dir. Danke Jennifer, danke Bianca, danke Tamara, danke Julia, danke Inga, danke Clara, danke Josefa, Lea, Sophie, Victoria, danke an Daniela, an Sebastian, an Fabian, an Tina, Julia, die zweite Julia, danke Anna, danke Christian, danke Gabriele und danke Lisa. Und für alle, die gar nicht wissen, was Steady überhaupt ist, das ist eine Möglichkeit, diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen, sodass er weiter existieren kann und besser werden kann. Das Ganze geht los bei 1 Euro im Monat. Natürlich könnt ihr die Folgen auch weiterhin gratis hören, aber natürlich kostet das Produzieren eines Podcasts auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und ja, wenn ihr euch es leisten könnt, dann könnt ihr mich unter steadyhqw.com/große-töchter-podcast mit 2 S und UE unterstützen. Mein Gast in dieser ersten Folge nach der Sommerpause ist Alexandra Stanic. Ihr kennt sie vielleicht als Weiß-Chefreporterin für den deutschsprachigen Raum. Ihr kennt sie vielleicht auch als Kolumnistin, die des Öfteren für Aufregung sorgt, sage ich jetzt mal. Die beiden Themen, mit denen sie sich hauptsächlich auseinandersetzt, sind Rassismus und Sexismus, und dafür erntet sie im Netz auch sehr viel Hass. Über all das haben wir heute gesprochen, also über Rassismus, Sexismus, über Shitstorms und wie sie damit umgeht und über BHs. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Alex. Hi. Oder Alexandra, du hast gesagt, ich darf sagen, was ich möchte.
Genau, du kannst es dir aussuchen.
Ich beginne immer mit, wer bist du und was machst du?
Okay, also mein Name ist obviously Alexandra Stanic. Ja. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin Chefreporterin bei Weiß für den deutschsprachigen Raum. Mhm.
bist ja auch Kolumnistin dort. Mhm. Und da steht Feministin, Gastarbeitertochter, Weißkolumnistin. Mhm. Das ist die Beschreibung einer
Person. Ich finde, das ist eine sehr treffende Beschreibung, weil ich sie auch geschrieben habe.
Praktisch.
Aber das ist sehr praktisch, ja. Genau, das ist es aber. Irgendwie habe ich mir dann überlegt, wie definiere ich mich denn selbst, dass es halt auch zur Kolumne passt und die Themen, die ich behandle. Und dann ist das entstanden. Mhm. Genau. Mhm.
Und ich würde mit dir halt eigentlich gern so über den Zusammenhang zwischen Feministin und Gastarbeitertochter sprechen.
Okay, cool.
Du schreibst ja sehr viel über Xenophobie und Rassismus auf der einen Seite und dann über Sexismus auf der anderen Seite. Und mal ganz allgemein, warum sind dir die Themen so wichtig?
Naja, das sind halt die Themen, für die ich brenne von Anfang an. Und ich glaube, das hat sich einfach so bei mir ergeben. Also ich habe angefangen zu schreiben, da war ich 18. Und da war ich noch Schülerin, da war ich bei Biber, bei dem Stadtmagazin aus Wien. Und schon da habe ich über Nationalismus am Balkan geschrieben, weil mir das einfach ein wahnsinniges Anliegen war, irgendwas dagegen zu tun. Mhm. Und aus dem heraus hat sich dann einfach dieser Themenschwerpunkt bei mir entwickelt. Und ich besitze halt so viel Größenwahnsinn, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, dass ich tatsächlich glaube, dass ich mit meinen Inhalten was bewegen kann. Mhm. Und ich möchte mich einfach für eine gleichberechtigte Welt einsetzen. Mhm. Und das mache ich halt mit Worten. Mhm. Und ja.
Ja, Größenwahn, ich meine, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen.
Ja, ja,
genau. Sonst würde ich das auch nicht machen.
Also ja, ja, stimmt schon. Aber natürlich, wenn man sich so denkt, so, ja, ich will die Welt verändern, klingt das erstmal wie so jemand, der sehr idealistisch ist und jetzt nicht wirklich rational an Dinge herangeht. Aber ich träume schon zu, dass ich irgendwie ein bisschen was bewegen kann, zumindest in dem Rahmen, in dem es mir möglich ist. Und das will ich halt zum Maximalen auskosten.
Wie ist denn deine Migrationsgeschichte oder wie ist die Migrationsgeschichte deiner Eltern? Mhm. Nur das, was du erzählen möchtest,
ja,
natürlich.
Ja, voll lieb, dass du das sagst, aber ich bin da sehr offen damit, weil ich auch gar kein Problem damit habe. Aber ich weiß zu schätzen, dass du da so bewusst nachfragst und genau. Also ich bin in Österreich geboren, meine Eltern sind in den 70er Jahren nach Österreich emigriert, aus Ex-Jugoslawien. Anders als die meisten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sind sie nicht zusammengekommen, sondern sie haben sich hier erst kennengelernt. Mhm. Und genau, meine Eltern haben bosnische Wurzeln, serbisch-bosnische Wurzeln, wenn man genau sein möchte. Und genau, ich bin in Baden bei Wien geboren und bin in Niederösterreich aufgewachsen, dann sehr jung nach Wien gezogen.
Und auch wieder nur, was du erzählen willst, natürlich, welche Diskriminierungserfahrungen hast du da gemacht in deinem Aufwachsen?
Ziemlich viele, um ehrlich zu sein.
Ich habe mir in Klammer hingeschrieben, außer dauernd und überall.
Genau, außer dauernd und überall, okay. Das erste Mal so, als ich glaube ich, also bewusst wahrgenommen habe ich es, glaube ich, so mit 10 das erste Mal, weil meine Eltern haben neben den Fabrikjobs, den sie hatten, also den Fulltime-Jobs, haben sie auch in einem Gasthaus gearbeitet, in einem österreichischen. Und da hat ein Stammgast, der Wolfi, zu mir gesagt, dass egal wie gut ich Deutsch spreche und schreibe, dass ich niemals Österreicherin sein werde. Und das war so das erste Mal, dass ich kapiert habe, okay, die Mehrheitsgesellschaft nimmt mich anders wahr, nur aufgrund meines Nachnamens oder meiner Wurzeln. Und von da an ist es mir eigentlich laufend aufgefallen. Das beginnt von, ich war Klassenbeste in Deutsch in der Unterstufe. Und unsere Deutschlehrerin wollte, dass ich meinen Mitschülern und Mitschülerinnen helfe, die halt nicht so gut in Deutsch waren. Und da gab es einen jungen Burschen, der dann meinte, er lässt sich von dem, ich zitiere, Tschuschenkind sicher nicht helfen. Das ging dann weiter über, also ein anderer Mitschüler, dessen Vater hat mit meinem Vater gearbeitet und dann war sein Vater rassistisch gegenüber meinem Vater und er war rassistisch gegenüber mir, indem er mich halt die ganze Zeit irgendwie Tschusch genannt hat und Ausländerkind und was weiß ich was nicht. Und das hat sich dann eigentlich durchgehend gezogen, von Besuchen bei Beamten, wo ich halt mit war, um quasi meinen Papa ein bisschen zu unterstützen bei Deutsch, wo ich dann einfach so Momente erlebt habe, in denen mein Vater einfach erniedrigt wurde, weil er gebrochen Deutsch spricht. Bis hin zu heute auch, also jedes Mal, wenn ich Österreich in irgendeiner Form kritisiere oder mich zur österreichischen Politik äußere, heizt es mal schnell so, dass ich keinen Anspruch habe auf eine politische Meinung, weil ich nicht einmal Österreicherin bin. Oder wir gehen wahrscheinlich später noch näher drauf ein, aber ich werde dann auch gerne als Migrantentrulle bezeichnet oder als Jugokommunistin, was gerade besser passt.
Als Jugokommunistin.
Ich meine, ich glaube, sie meinen es als Beleidigung. Ich bin so, okay.
Okay, passt.
Oder sie nennen mich auch liebevoll Fräulein Migrationshintergrund. Und es ist halt mittlerweile so, dass ich als Journalistin, sobald ich mich irgendwie äußere, wie gesagt, zur Politik, muss ich einfach mit Hass rechnen und mit ganz geballtem, gezielten Rassismus. Mhm. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ich bin durchaus privilegiert, weil ich erstens weiß bin Und weil ich keine Muslima bin, ja, also Menschen, also Frauen, die zum Beispiel ein Kopftuch tragen, sind ja ganz vielen antimuslimischen, rassistischen Übergriffen ausgesetzt. Mhm. So ist es bei mir nicht. Und deswegen, deswegen übernehme ich auch gerne die Rolle, dass ich mich teilweise nach vorne stelle, weil ich weiß, dass ich gewisse Privilegien habe und die möchte ich halt auch ausnutzen. Ja. Mhm. Unabhängig davon begleitet mich mein Leben lang ein diskriminierendes Muster ausgehend von der Mehrheitsgesellschaft.
Mhm. Mhm. Du hast ja vor kurzem, also bei deiner Kolumne in Weiß, hast du, also du schreibst immer wieder Sachen, die dann für sehr viel Aufregung sorgen, sage ich jetzt mal gelinde.
Und das stimmt, ja.
Da hast du eine Kolumne geschrieben mit dem Titel "Warum ich Österreich hasse" und dafür hast du dann wiederum sehr viel Hass selbst abbekommen.
Ja.
Und da wollte ich dich nur fragen, warum hast du es warum ich Österreich hasse betitelt?
Weil ich Österreich hasse. Nein, okay, Spaß, Leute, bitte. Keine bösen E-Mails mehr. Ich erkläre es jetzt sehr, sehr gerne. Das war natürlich eine bewusste Entscheidung. Ja. Ja? Ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich glaube, dass ich gedacht habe, ich werde keinen Hass abbekommen dafür. Aber die Dimension, die habe ich dann doch etwas unterschätzt. Mhm. Und ich habe es deswegen so gemacht, weil ich finde, dass ein Titel oder ein ganzer Text im ersten Moment auch gerne mal irritieren kann. Ja? Mhm. Das kann erstmal so Unmut auslösen oder so Unverständnis, weil ich ja auch möchte, dass die Leute den Text bis zu Ende lesen. Ja? Und es ist zugespitzt, aber ich fand es okay so, weil so wie ich Österreich beschreibe, ist es ein Abstraktum. Ja? Das ist ja nicht, ich spreche ja nicht von einzelnen Österreichern oder Österreicherinnen. Das ist ein Abstraktum, das ich halt einfach so im Titel dann beschrieben habe. Ja? Und es ist relativ einfach. Ich meine, wer den Text gelesen hat, weiß, dass ich strukturellen Rassismus hasse. Die Antwort von Österreichern und Österreicherinnen war, dass sie mich hassen. Und das sagt wirklich sehr, sehr viel aus und bestätigt mich in meiner These. Ja.
Glaubst du, dass du eben als Linke, also einerseits kriegst du viel Hass als linke Frau und Feministin, aber dann bist du ja als laute Frau und feministische Frau in der Öffentlichkeit noch ein größerer Affront, weil du halt Gastarbeiterkind bist?
Ja, das ist quasi der Preis für meine politische Meinung, ist Hass. Es taugt den Menschen halt nicht, dass ich da irgendwie eine Feministin mit bosnischen Wurzeln oder, wie mich Vicky Manja nennt, eine bosnische Männerhasserin, die in Wien lebt und arbeitet. Das ist halt irgendwie, ich habe mich daran gewöhnt, ja. Natürlich kriege ich deutlich mehr Hass ab als jetzt ein weißer Mann, der heterosexuell ist und irgendwie in der Chefredaktion sitzt. Aber das ist auch, also ich bin auch gewillt, diesen Preis zu bezahlen, wenn dadurch Veränderung entsteht. Und manchmal muss man halt hingehen, wo es weh tut. Und in diesem Fall ist es halt nur so möglich, Veränderung zu erzielen. Und ich glaube ganz fest daran, dass ich da was bewegen kann. Aber ich meine, Frauen, die eine politische Meinung haben und in der Öffentlichkeit stehen, sind ständig dieser Hetze ausgesetzt, ja. Und wenn dann halt noch der Migrationshintergrund dazu kommt, ist es halt irgendwie, ja, leider Tatsache.
Wie gehst du dann mit diesem Hass um? Beziehungsweise, was kannst du auch anderen Betroffenen raten?
Naja, also ich hole jetzt mal aus ein bisschen und beschreibe so, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Ich hatte schon, also seit ich schreibe, habe ich Shitstorms immer wieder, auch lange bevor Facebook so, keine Ahnung, so wichtig war, gab es schon auf der Biber-Website dann irgendwie so Shitstorms von 60 Kommentaren. Das war damals wahnsinnig viel, ja. Das heißt, ich habe sehr schnell gelernt, dass das halt einfach... Ich finde es nicht gut, dass es so ist, natürlich nicht. Und ich will auch nicht sagen, man muss sich daran gewöhnen, ja, weil das ist so. Ich finde eher, man muss sich für Veränderung einsetzen. Aber der derzeitige Status ist einfach so, ja, es passiert halt ständig. Und den vorletzten Shitstorm, den ich erhalten habe, das war im Herbst 2018. Das war nachdem ich bei Pro und Contra war, von Plus 4.
Da habe ich gesehen.
Sexuelle Belästigung und Flirten nach MeToo, wo ist die Grenze? Und das war im Sommer und das Feedback war da eigentlich spärlich, also es kam kaum was. Aber dann hat ein rechter YouTuber den gesamten TV-Beitrag geteilt auf seinem YouTube-Kanal. Und von einem Tag auf den anderen habe ich eine Lawine an Nachrichten erhalten. Das war so schlimm. Das war wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen. Das waren so, keine Ahnung, 50, 70 Nachrichten am Tag auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Meistens privat, ja, per E-Mail. Also das war so, so übel. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Also das war wirklich so ein Moment, in dem ich echt kurz überlegt habe, dass ich mich zurückziehe, dass ich alle Kanäle lösche, dass ich erstmal so mich selber einfach so gut schütze, wie es geht. Das habe ich dann nicht getan. Stattdessen habe ich halt irgendwie so, keine Ahnung, ist dann schon vorgekommen, dass ich in der Arbeit, in der Redaktion sitze und mich aufs Klo verstecke und weine dort, ja, weil mich das halt fertig macht. Weil das waren dann teilweise so Sachen wie, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo deine Familie wohnt, geh dich erhängen, du Fotze. Ich wünsche, also ich zitiere jetzt natürlich
alles,
ich wünsche mir, dass du von, ich zitiere wieder, Asylanten vergewaltigt wirst. Also einfach das, das ganz, das volle Programm einfach. Und was ich da gemacht habe, war, dass ich das öffentlich gemacht habe und gesagt habe, hey, wisst ihr was, das trifft mich voll. Was ist passiert? Ich habe ein Flower Rain bekommen und viele Leute haben das dann nicht mitbekommen. Ja, natürlich nicht, weil auch das meiste, wie gesagt, privat passiert ist, also von den Nachrichten, aber nicht nur, also bei weitem nicht nur. Und das war so der erste Umgang. Und dieser Schicksal, den ich jetzt erlebt habe durch meine Kolumne, warum ich Österreich hasste, als die Punschkrapfen auf einmal wieder böse waren auf mich, weil die Ausländerin sich zu Wort meldet, was ich da gemacht habe, war, es gibt halt Strategien, was man machen kann. Ja, man kann sein Profil auf privat schalten, man kann Freunde und Freundinnen bitten, dass sie die Kommentare und die Nachrichten durchgehen, damit man das selber nicht lesen muss und dass sie sie löschen erstens oder die rechtlich relevanten zum Beispiel abspeichern. Man kann, wie gesagt, man kann auch das öffentlich machen, einfach nur, damit man auch Bewusstsein schafft bei den Menschen, was das eigentlich heißt, wenn man so Hass im Netz ausgesetzt ist. Was bei mir war, war, dass beim vorletzten Shitstorm, dass ganz viele meinten, dadurch, dass ich Schwäche zeige, gebe ich den Rechten Trollen ja, was sie wollen. Aber für mich war es ich habe einen ganz anderen Ansatz. Dadurch, dass ich Schwäche zeige, bin ich ja noch viel stärker, ja? Mhm. Weil natürlich kann ich so tun, als ob mir das nicht nahe geht, aber es wäre halt einfach eine Lüge. Mhm. Es geht mir nahe. Mhm. Genau, und bei diesem Shitstorm war es jetzt so, dass ich mir dachte, wisst ihr was, ihr könnt alle scheißen gehen. Ich werde mir den Sommer sicher nicht vermiesen lassen von irgendwelchen rechten Aktivisten und irgendwelchen Menschen, die sich von mir auf den Schlips getreten fühlen. Also jeder, der sich in meinen Worten wiederfindet, der muss erstmal in sich gehen und darüber nachdenken, warum kränken mich diese Worte so? Der Fehler ist nicht bei mir zu suchen. Und dadurch, dass ich so eine Sicherheit habe mit dem, was ich geschrieben habe, ist es mir relativ leicht gefallen, damit umzugehen. Aber so von der anderen Seite aus, was man machen kann, wenn man mitbekommt, dass jemand von einem Shitstorm betroffen ist, ist, wenn das Bekannte sind, anrufen, ja, oder wenn man selber betroffen von Hass im Netz war, sich austauschen, ja. Man muss sich nicht auf Diskussionen mit rechten Trollen einlassen. Also man kann auch einfach so ein nettes Kommentar schreiben, ja. Oder es gibt viele Möglichkeiten, seine Solidarität zu zeigen, ohne sich selbst in die Position zu bringen, dass man jetzt selber diesem Hass ausgesetzt ist.
Genau. Ja. Was ich auch noch dazu sagen wollte, dadurch, dass du dich ja auch verletzlich zeigst, sprichst du ja auch. Du sprichst ja nicht zu Rechten, du sprichst ja zu anderen Betroffenen auch und zu anderen Frauen.
Genau.
Und das ist ja auch irgendwie Solidarität mit anderen, finde ich.
Finde ich auch. Wie gesagt, also ich kann natürlich so tun, als ob ich das alles so easy peasy wegstecke, aber das würde einfach nicht stimmen. Und ich sehe es auch nicht ein, warum ich jetzt... Ja, ich finde überhaupt, Social Media ist ja toxisch ohne Ende und ich versuche, dem ein bisschen entgegenzuwirken, auch mit meinem Instagram-Profil. Ja, das ist halt ein hochpolitisches Profil einerseits. Und andererseits zeige ich aber auch, ich meine, ich poste doch weinende Selfies, ja, das kann man jetzt irgendwie belächeln, wenn man das möchte, aber ich möchte nicht Teil dieser Maschine sein, die Menschen das Gefühl gibt, dass man alles immer wegsteckt, dass man das alles immer super läuft, alles ist immer, keine Ahnung, Friede, Freude, Eierkuchen, da will ich halt einfach nicht mitmachen, ja, die Leute können ruhig wissen, dass es mir auch manchmal scheiße geht, unter anderem auch wegen Hass im Netz, ja.
Du differenzierst ja auch in dieser Warum ich Österreich hasse Kolumne sehr stark zwischen Wien und Österreich und du sagst, du hasst Österreich, aber du liebst Wien. Und mir geht es da sehr ähnlich. Aber ich wollte dich fragen, warum machst du da diesen Unterschied? Was bedeutet Wien für dich im Gegensatz zu Österreich?
Wien war der erste Ort, den ich zu Hause nennen konnte. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und ich hatte eine tolle Kindheit. Ich habe wahnsinnig tolle Eltern und Schwestern, die ich sehr liebe. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Aber unabhängig davon war mir das alles sehr schnell zu klein, ja. Und zu, festgefahren, ja. Und als ich dann nach Wien gekommen bin, habe ich das erste Mal gemerkt, wow, da geht so viel mehr, da gibt's so viele unterschiedliche Menschen, da gibt's so viel zu erkunden, so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Und das ist einfach eine ganz große Wien-Liebe, die ich spüre. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht weggezogen bin. Wien ist der Grund, warum ich noch hier bin. Und ich will jetzt gar nicht so Stadt-Land-Bashing machen, das mache ich gar nicht und das will ich auch nicht. Aber, wie soll ich sagen, ich glaube so meine politischen Ansichten, ich werde da eher Genossen und Genossinnen finden in Wien, als jetzt anders in einem oberösterreichischen Dorf. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber irgendwie so, ich fühle mich einfach wohler in Wien und aufgehobener. Und das sind Menschen, die die unterschiedlichsten Flucht- und oder Migrationsgeschichten haben, ja. Und das ist es, das ist der Ort, an dem ich mich daheim fühle.
Du schreibst auch, dass deine Eltern da irgendwie eine stärkere Identifikation mit Österreich haben als du.
Nein, das habe ich nicht geschrieben, sondern ich habe geschrieben, dass sie eine eher Dankbarkeit empfinden.
Ja, okay.
Und ich empfinde Österreich keine Dankbarkeit gegenüber, ganz im Gegenteil. Ich finde, Österreich sollte dankbar sein, dass ich hier bin. So, okay, das war jetzt auch noch wieder ein Scherz, Leute, bitte keine bösen E-Mails. Aber ich bin in diesem Land geboren, ja. Ich bin hier aufgewachsen. Ich spreche Deutsch besser als meine Muttersprache. Und wenn ich Österreich kritisiere, dann passiert das nicht, weil ich eine böse Intention habe, sondern weil ich Österreich schaden möchte oder so, sondern weil ich mich ja auch um eine bessere Zukunft für Österreich bemühe und mir das wünsche, ja. Aber ich empfinde keine Dankbarkeit. Warum sollte ich das tun? Warum? Das ist ja meine Eltern sind halt, sorry, dass ich unterbreche, aber meine Eltern sind halt Gastarbeiter, ja, die kommen aus armen Verhältnissen, aus Ex-Jugoslawien. Und Österreich war auch nicht immer gut zu ihnen. Also da gibt es auch einige Geschichten, aber ja, sie sind, kommen aus einer anderen Generation und sie haben ein anderes Verständnis dafür. Das teile ich halt nicht. Ich sehe es nicht an, nein.
Aber das ist ja auch interessant, dieser Aspekt der Dankbarkeit, weil es ist genau das, was dann von Rechten sozusagen von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte oder eben Gastarbeiterkinder wie dir verlangt wird, diese Unterwürfigkeit.
Ganz genau. Küss den Boden, auf dem ich gehe, dafür, dass du hier leben darfst, dafür, dass ich dir Freiheit und Sicherheit gebe. Ja. Dafür soll ich dankbar sein? Nee, das sehe ich nicht an. Ja. Und es gab ja auch diesen Vorschlag von, war das Niederösterreich oder war das Oberösterreich, diese 10 Gebote für Asylwerber und Asylwerberinnen, wo unter anderem steht, dass sie...
Das war Waldhäusl, also wahrscheinlich Niederösterreich.
Dass sie Österreich zu Dank verpflichtet sein sollen. Ich war echt so, ey Junge, das geht echt zu weit, ja.
Ich wollte noch mal kurz drauf eingehen, weil du hast vorher das Wort Flower Rains benutzt und da wollte ich noch mal kurz nachfragen, was genau damit meinst, weil das kennen vielleicht auch nicht alle, die zuhören.
Flower Rain ist das Gegenteil von Shitstorm. Einfach Solidarität zeigen und sich für Menschen einsetzen und sie nicht alleine lassen mit Hass im Netz quasi. Genau, also ich habe jetzt eine Flower Rain abbekommen zuletzt. Abbekommen, das klingt so negativ, es war wunderschön und ich bin nicht dankbar, dass ich in Österreich leben darf, aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die mich da unterstützt haben. Also da waren wirklich so viele dabei, die mir tatsächlich konkrete Hilfeleistungen angeboten haben. Von, ich gehe die Kommentare durch, bis hin, lass uns treffen, wir kennen uns da nicht, aber ich würde gerne mit dir reden, bis hin zu lieben Nachrichten und ganz viele haben sich auch auf Diskussionen eingelassen mit eben diesen Trollen und diesen Rechten. Und das ist eben ein Flowering, dass man andere unterstützt, die von Shitstorms betroffen sind.
Also eine Reaktion, die eben nicht auf den Hass eingeht, sondern halt einfach im Gegenzug einfach Liebe verbreitet.
Genau.
Was ich dich auch noch fragen wollte in Bezug auf Shitstorms und Hass im Netz, ob du Unterschiede merkst bezüglich unterschiedlichen Social Media.
Oh ja.
Und ob du Unterschiede merkst in Bezug auf Biber und Weiß. Weil das eine war ja ein dezidiert sozusagen migrantisches Magazin und das andere ist eher so Mainstream.
Du würdest Weiß als Mainstream bezeichnen?
Naja, in Österreich ist es Mainstream, oder?
Ich würde nicht sagen. Ich habe kein Problem damit. Ich glaube nur, dass kein anderer Mensch das irgendwie behaupten würde. Aber ich finde es cool. Also für mich passt es. Ich weiß doch, was du meinst natürlich. Okay, erst einmal der Unterschied zwischen Biber und Weiß, oder? Oder zuerst...
Womit du beginnen möchtest.
Also Weiß-Journalistinnen oder ehemalige Weiß-Journalistinnen waren ja auch wahnsinnig viel Hass ausgesetzt. Ja. Wie Hannah Herbst oder Verena Bogner. Also was denen teilweise da unterstellt wurde, das ist echt, also Wahnsinn, wirklich ganz, ganz schlimm. Von daher ist Weiß für viele, glaube ich, so, wie soll ich sagen, so ein Red Flag. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Unzensuriert zweimal über mich geschrieben hat, im Zuge dieses Shitstorms, weil sie, glaube ich, ein besonders großes Problem mit Weiß haben. Was Biber angeht, auch Biber kriegt Shitstorms ab, ja, natürlich. Bei Biber ist es ein bisschen komplexer, weil es aus allen Ecken teilweise kommt. Also einerseits aus, ich will jetzt nicht sagen, der migrantischen Community, weil es ist keine homogene Gruppe, aber teilweise sind wir Entweder sind wir zu konservativ oder nicht konservativ genug, oder wir sind zu, unter Anführungszeichen, serbenlastig oder zu bosnierlastig. Also bei Biber kommt es quasi von allen Seiten.
Ja, ja.
Ja, oder wir sind so das superlinke Magazin, das, wie sage ich, Biber ist, also, ja. Biber wird immer Familie bleiben.
Für mich. Ja,
das möchte ich direkt dazu sagen. Biber hat einfach mir wahnsinnig viel ermöglicht, deswegen werde ich mich immer dazugehörig irgendwie fühlen. Auf jeden Fall, oder Biber ist halt ein zu linkes Magazin, das Missstände nicht als solche erkennt, oder Biber schreibt zu kritisch über Ausländer. Ja, so, egal, man macht es immer irgendwie falsch, ja. Mhm. Genau. Was war jetzt die ursprüngliche Frage? Sorry.
Ich habe dich gefragt, wo die Unterschiede sind bezüglich Biber und Weiß und bezüglich der verschiedenen Social Media.
Ah ja, genau. Und jetzt, genau, also, ja. Jetzt habe ich die erste Frage eh beantwortet.
Genau.
Genau, und zu der anderen, natürlich ist Twitter was ganz anderes als Instagram. Ich habe es eh vorhin schon erzählt, bevor wir jetzt irgendwie angefangen haben aufzunehmen. Ich persönlich fange halt mit Twitter nicht viel an. Ich mache es, weil ich es machen soll als Journalistin. Mhm. Ja, und weil ich irgendwie auch up-to-date sein möchte. Aber ich habe ein wahnsinnig großes Problem mit Twitter, ganz im Allgemeinen.
Ja, ja.
Nicht nur wegen irgendwelcher rechten Accounts, sondern einfach die ganze Dynamik, die ganze Stimmung ist einfach sehr, sehr toxisch, meiner Meinung nach. Instagram dafür ist natürlich wahnsinnig oberflächlich, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht in meiner Bubble bin, weil meine Bubble ist ganz anders, aber Mainstream-Instagram ist wahnsinnig oberflächlich, sehr gefährlich, was Schönheitsideale angeht. Aber was ich beobachte, ist, dass sich Instagram immer mehr und mehr politisiert, beziehungsweise Menschen einfach die Plattform anders nutzen als jetzt für, weiß ich nicht, Detox-Tees und irgendwelche Uhren oder so.
Mhm.
Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr befürworte. Und ich finde es auch sehr schade, dass die meisten Medienhäuser noch nicht erkannt haben, welche Macht sie eigentlich durch Instagram haben und welche Leute sie erreichen könnten. Ja, weil du hast ganz, also du hast einerseits die Instagram-Story und den Feed, du kannst wirklich quasi bimedial Inhalte machen, ja, und hast ganz viel Spielraum, dich auszuprobieren, auch noch, auch jetzt mit dem, mit dieser TV-Version. Und ich glaube, dass Instagram eine sehr gute Plattform ist, um das zu machen. Und ich mache das zum Beispiel, und ich bin relativ erfolgreich damit, ja. Also ich, bei mir wirst du nichts finden über Fashion, ja. Da geht es halt um Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, etc. Aber was jetzt, um deine Frage konkreter zu beantworten, Twitter ist halt härter, ja. Und Instagram ist oft dann irgendwie persönlicher. Also es ist dann irgendwie, die Leute sind halt, nein, es ist beides, es ist übergriffig auf eine Art und Weise, aber bei Instagram ist es dann so, dass die, also bei diesem letzten Shitstorm ist es mir passiert, dass eine junge Frau dann schon quasi fast obsessiv keine Ruhe gegeben hat und mich jetzt mich aufgefordert hat, jetzt Stellung zu beziehen und dann in Instagram-Stories gepostet hat, dass bitte ihre Follower und Followerinnen rübergehen sollen zu mir und mir sagen sollen, was für ein Bullshit die Kolumne ist, sozusagen, jetzt zugespitzt gesagt. Und dann dachte ich mir echt so, wow, okay, irgendwie bei Twitter kannst du halt ausstellen, dass du die Benachrichtigungen bekommst von Leuten, die du nicht folgst. Das geht halt auf Instagram nicht so leicht, ja, weil natürlich habe ich immer diese Nachrichtenanfragen 99 plus, ja. Ich habe es noch nie geschafft, auf null zu kommen. Ich glaube, ich werde es in meinem Leben auch nicht schaffen, weil sonst würde ich nur das machen. Aber dann siehst du halt dann auch, wer dir schreibt, aber du siehst halt nicht, was sie dir schreiben. Das heißt, du kannst auch nicht so gut aussortieren. Auf Twitter ist das ein bisschen leichter, aber ich kriege einfach keine Meldungen, außer von den Leuten, denen ich folge. Das macht es leichter.
Ich habe den Eindruck, dass ein wesentlicher Unterschied auch ist, dass die politischen Accounts auf Instagram, das mag auch daran liegen, dass ich da auch in einer Bubble bin, vor allem junge, linke Frauen sind. Und auf Twitter sind es halt so die alten Alpha-Journalisten ein
bisschen. Ja, das stimmt definitiv. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht über Facebook gesprochen, aber für mich ist Facebook irgendwie so ein bisschen tot.
Ja, vor allem dann, oder?
So. Ja, sowieso, okay, ciao einfach.
Ja.
Aber es gibt sehr wohl auch Menschen, die auch auf Facebook aktiv sind und ich will jetzt gar nichts tun, als ob es nicht irgendwie für irgendwen relevant wäre. Für mich ist es halt null relevant, ja. Das Einzige, was ich auf Facebook sehe, ist dann irgendwelche Nachrichten in meinem Postfach von irgendwelchen mehrheitlich, also fast zu 95% irgendwelche Männer, die mir erklären wollen, warum ich falsch liege mit dem, was ich denke. Das ist für mich Facebook gerade. Deswegen habe ich es auch gar nicht erwähnt, aber genau. Also ich will jetzt gar nicht tun, dass ich Instagram so harmlos werde, weil als ich diesen einen Shitstorm abbekommen habe, im Herbst, da war es so, dass ich teilweise unter ein Foto 20 Kommentare im selben Moment bekommen habe, mit demselben Inhalt, eins zu eins, aber von verschiedenen Accounts.
Also total konzertierter.
Ganz genau. Es war vor allem irgendwie ein gezielter Angriff und Anführungszeichen auf mich, ausgehend wahrscheinlich von einer Person oder so, ich weiß es nicht, weil das waren völlig random Accounts, so russische Accounts oder irgendwelche aus dem Iran oder so.
Zwei Follower, also, oder wie?
Naja, genau, teilweise null Follower oder irgendwie so 100 von mir aus, aber einfach sehr, sehr komisch. Und ich habe den Leuten teilweise auch geschrieben, hey, sag mal, hast du das, einfach nur, weil ich wissen wollte, welcher Mechanismus dahinter steckt. Da kam auch nie was zurück, aber das trifft einen schon auch hart, ja. Und vor allem, ich zeige auch Fotos von mir und so, dadurch, dass ich ein öffentliches Profil bin, so irgendwie verlinkt mit Facebook oder sowas, kann ich es auch nicht auf privat stellen. Also auf Instagram bin ich schon deutlich verletzlicher als auf Twitter. Yeah. Weil ich ich bin kaum auf Twitter. Ich kriege die meisten Sachen erst 3 Tage später mit, so diese internen Twitter-Diskussionen. Ich blicke da überhaupt nicht durch, ja. Mhm. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein.
Yeah.
Aber auf Instagram bin ich halt sehr, sehr aktiv. Yeah. Ja.
Mhm. Ich finde, auf Twitter ist es wesentlich schwieriger, Räume zu finden, die nicht toxisch sind.
True.
Auf Instagram hat man dann schnell mal eine Bubble, die sehr angenehm ist. Und auf Twitter gibt es keine, die angenehm ist.
Nee, ja, also selten, sagen wir so, sehr selten.
Gibt es noch irgendwas, was du gern sagen würdest zum Thema Rassismus und Sexismus, der dich trifft?
Wie soll ich sagen, wenn man ein Leben lang mit Diskriminierung konfrontiert wird, dann fällt es einem auch irgendwie schwer, die guten Seiten zu sehen, ja? Mm. Melissa Erkut, die Falter-Kolumnistin, die im Übrigen jetzt liege ich, meine beste Freundin ist, hat meine Kolumne ja auch aufgegriffen. Und was sie sehr schön beschrieben hat, war, dass die wenigsten Leute herausgelesen haben, wie viel Schmerz in meinen Worten steckt, ja? Weil ich würde ja gerne Österreich als Zuhause empfinden. Das würde ich ja gerne, aber man gab mir ja nicht die Möglichkeit. Und jetzt wundert man sich darüber, warum ich auf Hass mit Hass reagiere. Mir blieb ja nichts anderes übrig, weißt du? Und es ist halt, vielleicht bin ich auch so wütend auf dieses Land, weil ich mir ja eigentlich Veränderung wünsche, ja, weil ich mich ja doch hier zugehörig fühle. Ich bin nicht in Bosnien daheim, ja. Ganz viele haben mir vorgeworfen, dass ich irgendwie zurückgehen soll, da wo ich herkam.
Klassiker.
Und ich war dann so, soll ich zurück in die Vagina meiner Mutter? Oder ich meine, ich weiß nicht,
wohin. Österreich.
Ja, ich meine, wohin soll ich zurückgehen? Ich bin ja hier, ich bin hier, wo ich her, also quasi, ja. Das ist jetzt so ein ganz klassisches Argument, quasi schleich dich daher, wo du herkommst. I'm like, okay, dann bleibe ich hier.
Ja.
Es ist ein sehr leidiges Thema und diese Identitätskrisen, ich glaube, die machen ganz viele Menschen durch, die People of Color sind oder Migrations- oder Fluchtgeschichte haben, dass man sich nirgends so richtig daheim fühlt, ja. Und eben als Teenager hatte ich ganz viele dieser Krisen. Bin ich jetzt Österreicherin, dann habe ich versucht, irgendwie nicht mehr Bosnisch zu sprechen. Ich habe versucht, nur noch österreichische Freunde und Freundinnen zu haben. Hat natürlich nicht funktioniert. Ich war eher immer mit den migrantischen Kids befreundet, weil wir einfach ähnliche Lebensrealitäten hatten. Dann war ich so, okay, passt, ich bin Bosnierin. Dann war ich so, nee, ich bin Jugoslawin. Also so, ich bin alles durchgegangen, einfach in dieser Hoffnung, irgendwie einen Ort zu finden, wo ich sagen kann, okay, da gehöre ich jetzt dazu. Als Teenager habe ich nicht verstanden, dass ich mich nicht über meine Herkunft definieren muss. Ich habe nicht verstanden, dass mich wer das mehr ausmacht als meine Wurzeln oder mein Religionsbekenntnis oder so oder meine Muttersprache. Das weiß ich jetzt mit 28, aber mit 14 weißt du das nicht, weil alle anderen haben das ja auch so getan wie ich. Ja? Jeder war irgendwie so stolz drauf, wo er her ist und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Ja.
Und du wirst ja auch von der Mehrheitsgesellschaft ständig darauf zurückgeworfen.
Natürlich.
Also du bist ja darüber definiert.
Natürlich, es geht ständig darum. Ja. Es geht ständig darum, spätestens ja, wenn jemand meinen Nachnamen hört, wissen viele ja eh, wo ich herkomme schon, also zumindest Ex-Jugoslawien. Und dann geht es halt schnell mal darum, woher kommst du? Und dann sage ich, aus Wien. Aber woher kommst du wirklich? Naja, aus Wien. Naja, aber wirklich, weil dein R, das ist jetzt nicht österreichisch. Also die Leute sprechen mich direkt darauf an, dass ich dass ich nicht so klinge, als ob Österreichisch meine Muttersprache wäre. Und sehen dabei gar nicht, dass das auch wahnsinnig kränkend ist. Ja? Ich meine, warum muss ich mich jedes Mal erklären, wo ich herkomme? Ich frage dich auch nicht, wo du herkommst. Das ist mir auch wurscht. Ja?
So meine Frage als weiße Person, die keine Migrationsgeschichte hat und kein Gastarbeiter in den Kindern ist, was erwartest du dir von
vielen
Menschen?
Ich erwarte mir sehr viel.
Ja.
In erster Linie einfach nur, wir haben alle sexistische, rassistische Denkmuster verinnerlicht. Wir brauchen uns nichts vormachen. Was so wichtig ist, dass wir reflektieren, dass wir darüber nachdenken, dass wir, oder in diesem Fall ihr, nicht wir, sondern ihr Betroffenen zuhört, dass ihr ihnen ihre Erfahrungen nicht abspricht, dass ihr sie ernst nehmt. Ja? Also wenn eine schwarze Person sagt, du kannst das N-Wort nicht sagen, auch wenn es in einem satirischen Kontext ist, dann hast du das zu akzeptieren. Dann will ich keinen Twitter-Thread für dich lesen, warum man das N-Wort jetzt doch sagen darf. Ja, darfst du nicht. Punkt. Ende. Und wenn ich einem jungen Mann, der im 18. Bezirk aufgewachsen ist, zur Privatschule gegangen ist, null migrantische Freunde hat und Freundinnen, wenn ich ihm sage, dass er jetzt nichts zu tun braucht, dass er den Jugo-Akzent drauf hat, ja, so quasi wie ein Ausländer reden, dann hat er das zu akzeptieren, ja. Weil ich meine, du hast nur mit unserer Lebensrealität zu tun, aber machst dich darüber lustig, wie wir sprechen oder willst es dir aneignen, so funktioniert es halt nicht, ja. Also einfach so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern eine große Portion Anstand und Empathie, ja. Und not all Austrians, obviously.
Ich will jetzt gar nicht, Hashtag
genau, gestartet, ja. Ganz genau. Ich will jetzt gar nicht irgendwie jedem autochthonen Österreicher oder jeder autochthonen Österreicherin vorwerfen, dass sie Rassistin ist oder so. Aber da ist ganz viel Rassismus verinnerlicht und daran muss man halt arbeiten, ja.
Genau. Dann kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, über das ich mit dir reden wollte.
Okay.
Und zwar, du hast vor kurzem einen Text über BHs geschrieben, wo du erklärst, warum du keine mehr anziehst, ganz einfach. Und du beschreibst auch, dass das, also du beschreibst die Reaktionen von Männern darauf. Warum wird das als irgendwie Grenzüberschreitung empfunden, dass du keine BHs, oder als Tabubruch, sagen wir mal so?
Das musst du die Männer fragen, weil, nein, Spaß. Es ist natürlich, also ich habe vor ziemlich genau einem Jahr entschieden, dass ich jetzt komplett auf BHs verzichte, außer halt irgendwie so, ich trage was komplett Durchsichtiges oder so, oder ich habe einfach Bock drauf, ja. Und ich glaube, viele empfinden es deswegen als grenzüberschreitend, weil Frauenkörper einerseits sexualisiert werden und im gleichen Atemzug aber tabuisiert werden. Mhm. Das heißt, die aus irgendeinem Grund glauben manche Männer, dass sie das gottgegebene Recht haben, Frauen anzustarren, wenn man ihre Nippel sieht. Das ist natürlich nicht so, ja. Aber das zeigt halt einfach nur, wie sexistisch und frauenfeindlich unsere Gesellschaft ist. Weil erst letztens ist mir das passiert, dass ein Mann an mir vorbeigefahren ist am Fahrrad und er war oben ohne. Und ich habe mir nichts gedacht und dachte ich mir so, stellen wir uns kurz vor, was passieren würde, wenn ich das tun würde. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass erstens ein Video viral gehen würde auf irgendwelchen rechten Kanälen, wo irgendwer schreiben würde, bosnische Feministin hat den Verstand verloren oder so.
Jugokommunistin.
Oder Jugokommunistin. Genau, Jugokommunistin hat den Verstand verloren. Und ich will mir dann gar nicht ausmalen, was in der analogen Welt auf mich zukommt im schlimmsten Fall. Ja, also das... Ich wäre ja schon so sexuell belästigt, wenn ich nur kein BH trage. Stell dir mal vor, ich gehe oben ohne, also komplett oben ohne vor die Haustür. Das ist undenkbar. Mhm. Und dieses Ungleichgewicht, das nehmen viele gar nicht wahr, ja. Mhm. Also die Brustwarze einer Frau ist, weiß ich nicht was, so der, für manche anscheinend der Freifahrtschein, dass sie glotzen, dass sie sexuell belästigen. Und das spiegelt sich auch in der digitalen Welt wieder. Nicht umsonst wird der Nippel auf Instagram zensiert. Ja, ich werde nie vergessen, ich habe letztes Jahr, glaube ich, war das, oder vorletztes Jahr, habe ich eine Brustkrebspatientin fotografiert, bevor sie sich ihre Brüste entfernen lassen musste. Und sie wollte einfach ein Andenken haben an ihre Brüste und ich habe sie fotografiert. Und ich musste ihren Nippel zensieren, damit Instagram die Fotos nicht löscht. Weil sie wollte es halt auch posten, ja. Und das war, dieser Gedanke schmerzt noch immer. Also sowas, das war in null sexuellen Kontext gesetzt. Mm. Und trotzdem werden Körperteile von uns sexualisiert, ja. Mm. Genau. Da gibt es auch einen sehr guten Gastkommentar von Laura Wiesbeck übrigens zu dem, ja. Es ist halt auch mit sehr viel Scham verbunden, ja. Ich hab dann auch viel im Zuge dieser Kolumne, die du da angesprochen hast, habe ich auch viel über mich selbst so nachgedacht, warum ich mich das nicht getraut habe. Und es war einfach so, es gehört sich nicht. Aber wer definiert, was sich nicht gehört? Die Mehrheitsgesellschaft. Was denke ich von den, was halte ich denn von den Werten der Mehrheitsgesellschaft? Nicht sonderlich viel, grundsätzlich mal. Also wieso sollte ich mich ihren Maßstäben anpassen? Wieso sollte ich mich in einen Teil zwängen, das unbequem ist und das ich nicht brauche? Ja, es gibt viele Frauen, die mögen BHs und die wollen sie gern tragen und ich würde sie niemals dafür verurteilen, darum geht es mir gar nicht. Es gibt Frauen, die brauchen BHs aus gesundheitlichen Gründen. Also wirklich, das will ich jetzt hier klar betonen, da geht es nicht darum. Es geht nur um meine individuelle Entscheidung. Wieso trage ich BHs? Ich mag sie nicht. Wieso tue ich das dann? Ja, ich tue es einfach nur, weil ich mich geschämt habe für meine Brustwarzen. Also zugespitzt gesagt, ja, ich wollte den Blick meiden, aber ich habe mir dann echt immer gedacht, so fuck it. Je offensichtlicher der Sexismus von mehrheitlich Männern, umso offensiver bin ich in meiner Reaktion darauf, ja? Also ich werde mich nicht klein machen, ich werde nicht irgendwie meine Tasche vor mein Dekolleté stellen, damit niemand mich sieht, ich werde mich nicht irgendwie so verbiegen und irgendwie in ein Muster passen, das mich nicht glücklich macht. Und am Anfang war es auch ein bisschen eine Entscheidung aus Bequemlichkeit, ja, weil ich es einfach unbequem finde. Aber in Wirklichkeit ist es ein politischer Akt. Ja? Mhm. Jedes Mal vor die Tür gehen ohne BH ist ein politischer Akt. Mhm.
Ich würde hier gerne auch so ein bisschen den Bogen spannen zu dem, was wir vorher besprochen haben, zum Thema Migration und so weiter, und nämlich zum Kopftuch kommen. Und zwar deshalb, weil, also was ich halt ganz besonders interessant finde, ist, dass Leute, die Kopftuchverbote fordern, immer so mit so einer pseudo-feministischen Argumentation daherkommen und sagen, das Kopftuch ist ja quasi nur eine Sexualisierung von Frauen, weil es den weiblichen Körper bedecken muss, weil sonst Männer erotisiert sind von diesem weiblichen Körper. Und immer völlig darauf vergessen, dass der weibliche Oberkörper bei uns ja auch total sexualisiert ist und dass dieselbe Dynamik ist und dass es tatsächlich ja auch bei uns ein Verhüllungsgebot gibt. Und zwar einerseits so auf kultureller Ebene, es gehört sich halt nicht und es ist schambesetzt und so weiter, aber tatsächlich auch, wenn du als Frau oben ohne herumgehst, ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das heißt, da findet sich eine sehr ähnliche Dynamik und das wird überhaupt nicht gesehen, weil es einfach so tief verwurzelt ist.
Das stimmt. Außerdem die dann irgendwie sich für das Kopftuchverbot aussprechen, sind auch die ein völlig veraltetes, frauenfeindliches Frauenbild quasi weiterbringen wollen. Ja. Also, soll ich jetzt darauf eingehen? Also,
wenn du möchtest, ja.
Ich weiß nicht, also ich stimme dir nur zu. Ich kann, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer halt, dass ich nicht glaube, dass irgendwer, und allen voran keine rechten Politiker, irgendeinen Anspruch darauf haben, Frauen zu sagen, was sie zu tragen haben oder was nicht. Ja? Das ist so eine Scheindebatte, die irgendwie Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen für sich vereinnahmt haben. Ja? Aber ich meine, ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass ich das nicht unterstütze. Ja? Ich halte wenig davon. Wenn eine Frau ein Kopftuch tragen möchte, dann soll sie ein Kopftuch tragen. Punkt. Wenn ich keinen BH tragen möchte, dann soll ich keinen BH tragen. Punkt. Ende der Geschichte. It's easy as that. Ja? Ich meine, natürlich ist das weitaus komplexer. Ich will es jetzt gar nicht so runterspielen. Ja. Aber ich glaube, das kann man jetzt einfach mal so für sich stehen lassen.
Ja. Was ich mir dann auch noch oft denke, ist, wenn Frauen halt sagen, dass sie ihr Leben lang ein Kopftuch tragen und sich unwohl fühlen würden ohne Kopftuch, ich habe halt dann irgendwie so aus meiner Perspektive versucht, den Link zu schaffen mit, wie wir es mir gehen ohne BH. Weil ich finde es total bewundernswert, dass du ohne BH rausgehst, aber ich glaube, ich würde es einfach für mich nicht schaffen. Ich würde mich so unwohl fühlen und so nackt fühlen. Und
ja, es ist halt natürlich, ich habe mit meinem Chefredakteur auch darüber gesprochen, weil ihn irgendwie interessiert hat, wie ich dann diesen Sprung geschafft habe, diese Scham gehen zu lassen. Und es ist tatsächlich in erster Linie durch feministische Literatur passiert, ja, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und einfach hinterfragt habe, wie ich so sozialisiert wurde. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich, und ich spreche jetzt wirklich nur für mich, dass ich einfach mehr oder weniger im Reinen mit mir bin. Weil ich hatte, auch wenn ich, also ich weiß, ich bin privilegiert, ich bin weiß, ich bin normschön, ja, ich habe keine Behinderung. Und ich habe jetzt nicht unbedingt sichtbar im Migrationshintergrund, das heißt, ich bin schon mal privilegierter als viele andere, aber unabhängig davon bin ich ja in patriarchalen Strukturen aufgewachsen, habe ein Leben lang gelernt, dass das, was mich ausmacht, mein Aussehen ist. Ja? Und das abzulegen war wohl der größte Prozess oder die größte Schwierigkeit, die ich jemals hatte, weil wenn du immer nur hörst, dass du nur dann glücklich und gesund bist, wenn du schön und dünn bist, dann hast du das so verinnerlicht, dass du das kaum rausbekommst, ja. Und ich habe eben durch den feministischen Diskurs und durch eine ganz intensive Auseinandersetzung mit mir selbst gelernt, dass mein Körper, also dass wir unsere Körper auf den unwichtigsten Faktor reduzieren, nämlich auch auf das Gewicht, ja. Ich kann ganz viel mit meinen Händen machen. Ich kann schreiben, ich kann fotografieren, ich kann irgendwie auf Bäume klettern, ich kann laufen, wie ich das möchte, ja. Und ich habe mich nur darauf konzentriert, wie sehe ich in der Hose aus? Und das habe ich dann irgendwann geschafft, loszulassen. Und mit dem ist auch quasi der BH gefallen. weil ich selbstbewusst genug war, also ich spreche jetzt wieder nur von mir, dass ich das tue. Aber ich verstehe jede Frau, die das vielleicht gerne machen würde, es aber nicht macht, weil es kostet jedes Mal Kraft. Ja? Erst jetzt auf dem Weg zu dir in der BIM haben mich so Typen ganz komisch angesehen. Dann habe ich halt gecheckt. Ich habe jetzt heute sogar so eine Art Sport-BH an, aber trotzdem ist der Nippel durchgeblitzt kurz. Ja. Und was ist passiert? Die haben mich angestarrt, als ob ich irgendwie, ich weiß nicht, ein Wesen von einem anderen Universum wäre. Mhm. Was ich aber mittlerweile mache, ist auch ganz direkt zu sagen, was schaust du so blöd? Mhm. Oder gibt's irgendwas? Ja. Und das, die häufigste Reaktion ist Irritation. Okay. So,
natürlich,
ja. Oh, fuck, ja, ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die mich da irgendwie anspricht, ja. Aber
sie kann auch reden, oh Gott.
Sie hat nicht nur Nippel, sie hat auch einen Mund, aus dem auch Worte kommen. Wow, just wow. Naja, auf jeden Fall, ich verstehe das, ja, ich verstehe es vollkommen, aber es war auch für mich schwer, so teilweise, wenn ich jetzt zu, sagen wir, Freunden oder Bekannten gehe, die eher aus konservativeren Kreisen kommen, natürlich ist das Unbehagen ein bisschen größer, ja, und ich, aber ich denke mir halt so, meine Nippel sind nichts, was man verstecken muss. Ja. Und ich möchte es einfach nicht mehr. Und jeder, der damit ein Problem hat, muss sich halt mit sich selbst auseinandersetzen, nicht mit meinem Brustwarzen. Leider.
Ja.
Aber was ich für diesen zu deinem Kopftuch Meinung, also quasi zu deiner Meinung zu Kopftüchern noch sagen wollte, ist, ich übernehme da auch jetzt ungern die Rolle der.
Ja, ja, klar.
Also ich würde gern lieber eine Frau, die selber ein Kopftuch hat, darüber sprechen lassen. Ich will jetzt nicht irgendwie quasi ihre Pressesprecherin spielen. Die haben schon, also es gibt ja ganz tolle, die da ganz viel zu sagen haben und sich aktivistisch zeigen. Und die haben ganz viel dazu zu sagen, ja.
Und ich wollte das übrigens auch nicht so reduzieren.
Ja,
ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es auch in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft Verhüllungsgebote gibt, die tatsächlich auch tatsächlich nicht, also wie gesagt, es wäre tatsächlich eine Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn ich sie als Frau oben ohne Hund mit einem Mann kann das.
Das ist eigentlich voll arg.
Und das ist eigentlich voll arg.
Ja, man kann sich ja auch nicht in den Park irgendwie legen, nur mit Bikini-Oberteil, weil schon da bin ich so dumm angeklotzt. Ich meine, ich denke mir echt so, Leute, ich fordere einen verpflichtenden feministischen Workshop für jeden und jede, wo sie einfach lernen, solche Stereotype abzubauen und solche Vorurteile und ich weiß nicht was. Ich meine, ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommt, dass sie das Recht haben, mich dumm anzumachen, nur weil ich kein BH trage. Es ist ein Kleidungsteil. Es ist, also, es ist ein BH, ja? Mhm. Wieso rasten die Leute aus deswegen? Ich verstehe es wirklich nicht.
Und was ich auch interessant finde, ist, dass es in Österreich irgendwie kein so Topless-Movement wirklich gibt. Also es gibt dich, du bist laut, aber sonst, also zum Beispiel in New York City gab es ja wirklich oben ohne Demos von Frauen und die haben dann durchgerungen, dass Frauen genauso wie Männer sozusagen theoretisch in New York City oben ohne herumgehen können.
Ja.
Und das gibt es in Österreich hier oder überhaupt im deutschsprachigen Raum noch gar nicht. Das finde ich auch schade.
Stimmt, vielleicht sollten wir das beginnen.
Vielleicht.
Also es können sich bitte Menschen bei mir melden, die da mitmachen bei diesem Topless-Movement.
Weil ich arbeite an meiner Scham und vielleicht bin ich dann auch dabei.
Genau, aber du kannst auch so dabei sein.
Ja.
Du kannst dich ja, also jeder und jede, wie sie mag.
Okay, cool. Magst du Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden?
Ja, auf Instagram heiße ich Alexandra_Stanic. Siegfried Theodor Anton Nordpol Ida Cäsar. Ich habe es gelernt, weil Österreicher und Österreicherinnen sich trotzdem schwer tun, obwohl ich so einen leichten und kurzen Namen habe.
Schreiben die T-C-S-C-H.
Ey, ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß es wirklich nicht. Sie erfinden meinen Namen neu und ich verstehe es nicht. Ja, Stanic, das ist der leichteste.
Es ist sehr leicht.
Das ist wirklich so easy. Genau, auf Twitter heiße ich AlexStar_.
Also, das ist einfach auch für Österreicher.
Ja, oder? Weil das ist
itch halt einfach. Kein itch.
Das sorgt einfach für Irritation. Ich verstehe es nicht.
Ja.
Außerdem ist es mit T-S-C-H geschrieben. Dann ist es wahrscheinlich okay.
Ja.
Aber bevor ich das mache, schneide ich mir den kleinen Zeh an. Das war auch ein Witz, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie ist denn deine Zielgruppe so? Kannst du mir so ein bisschen erzählen? Sind die Leute, verstehen die Humor? Oder?
Ja, okay. Es sind hauptsächlich feministische Frauen.
Okay,
der Christian.
Sehr gut, sehr gut. Und sonst, ja, das war's. Das ist eigentlich das Wichtigste, ja. Wie gesagt, Facebook ist für mich tot. Snapchat habe ich nicht mehr, seit es Instagram-Stories gibt. E-Mail vielleicht. alexandra.stanic@weiss.com.
Und wenn man Stanic schreibt, wisst ihr
schon. Genau, ich habe schon einmal buchstabiert, bitte Leute.
Vielen lieben Dank dir.
Danke dir, danke dir.
Vielen lieben Dank an Alexandra für das Interview. Ich bin ein großer Fan von dir und ich freue mich sehr, dass du so Gast warst im Podcast. Lest bitte alle ihre Kolumnen, sie ist super. Danke an euch fürs Zuhören. Alexandra findet ihr auf Twitter unter alexstar_ und auf Instagram unter alexandra_stanic. Große Töchter findet ihr auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr @FrauFrasel und zwar auf Instagram und Twitter. Am aktivsten bin ich allerdings auf Instagram, also sowohl unter dem @großetöchterpod als auch unter @FrauFrasel. Ihr könnt mir ein E-Mail schreiben, großetöchterpodcast@gmail.com oder einfach über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr könnt ihn, wenn ihr auf Apple Podcast hört oder auf iTunes, bewerten und rezensieren. Ihr könnt euren Freunden und Freundinnen erzählen und ihr könnt ihn auf Steady supporten. Und alle Links, die ich euch jetzt gesagt habe, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.